Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von VETO, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Hauestein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des VETO-Teams. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn auf unsere Hilfe angewiesen. Im Kriegsgebiet sind Tierschutzvereine weiterhin im Einsatz, um Hunde und Katzen in Tierheimen oder auch auf der Straße sicher zu versorgen. In dieser Episode spreche ich mit Anna und Anastasia vom Verein Tierfreunde Ukraine e.V. Sie koordinieren Hilfsmaßnahmen im ganzen Land und stehen in engem Kontakt zu den TierschützerInnen vor Ort. Wenn du mehr über die Arbeit von Tierfreunde Ukraine e.V. erfahren möchtest oder mit einer Spende einen Beitrag zum Schutz der Tiere leisten möchtest, dann klick einfach auf www.veto-tierschutz.de/Ukraine. Es zählt weiterhin jede Hilfe für Hunde und Katzen aus dem Kriegsgebiet. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit für dieses kurze Interview habt. Wenn ihr mögt, stellt euch doch mal ganz kurz selber vor und sagt vielleicht auch mal ein paar Worte oder auch Sätze zu den Tierfreunden Ukraine.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier einen Beitrag leisten können und ein bisschen mehr über die Ukraine erzählen können. Mein Name ist Anastasia. Ich bin bei Tierfreunde Ukraine seit dem letzten Jahr dabei und bin verantwortlich für Marketing, Kommunikation und Social Media. Und jetzt, seitdem der Krieg da ist, mache ich auch sehr viele Themen nebenbei und versuche, so viel Hilfe zu leisten, wie es geht für die Tiere in der Ukraine.
Ja, hallo Madita, toll, dass du für uns Zeit gefunden hast. Ich bin eben bei Tierfreunde Ukraine schon ein bisschen länger als Anastasia, eigentlich seit fast 6 Jahren. Ursprünglich komme ich aus der Westen der Ukraine und damals in 2016 habe ich einfach im Internet eingegeben, Ukraine Tiere helfen und habe dieses Verein gefunden. Und genau, seitdem bin ich dabei. Im Verein bin ich Schatzmeisterin, also meine Verantwortung liegt an Quittungen zu erstellen, also für Finanzamt, für unsere Spender, dann auch Zielspenden am Ende jedes Monats rechnen, also welches Tier wie viel Geld bekommt und halt alles, was so ein bisschen mit Buchhaltung zu tun hat. Und beruflich bin ich Softwareentwicklerin, deswegen habe ich die Aufgabe übernommen, unsere Webseite zu pflegen. Also das ist keine fancy Webseite, weil das Ganze machen wir ehrenamtlich und natürlich wird alles in freier Zeit gemacht und man hat nicht so viel Zeit dafür. Genau. Und Tierfreunde Ukraine existiert schon seit 2012. Damals wurde es gegründet, um Tiere in Kharkiv zu helfen. Das ist im Osten der Ukraine. Also man liest viel in den Nachrichten über Kharkiv, weil wurde sehr stark bombardiert. Und die Frau, was dieses Verein damals gegründet hat, kam aus Kharkiv. Man muss so unsere Tätigkeit, so wie Anastasia auch jetzt gesagt hat, ein bisschen aufteilen bis zum Krieg und jetzt Kriegszeit. Bis zu dem Krieg haben wir so kleine private Tierheime in Kharkiv unterstützt. Das heißt, also Familie hat ein Haus und nimmt Tiere zu sich zu, die einfach so auf den Straßen sitzen und manche unserer Volontäre in der Ukraine haben so ungefähr 55 Katzen, 10 Hunden gehabt, manche 50 Hunden, 10 Katzen und das ist alles in einem Privathaus, beziehungsweise die haben auch Garten und ja, es ist unterschiedlich. Wir haben auch größere Tierheime unterstützt, zum Beispiel ein Tierheim in Kropivnitski, das ist so im Zentrum der Ukraine und vor dem Krieg hat Tierheim um 300 Hunden gehabt. Jetzt ist es schwierig, die Tiere zu zählen, weil man füttert die auch außer dem Tierheim, also die zurückgelassenen Tiere. Und was haben wir noch früher gemacht, was uns sehr wichtig war, auch so Sterilisationsprojekte haben wir auch unterstützt. Genau. Und mit dem Anfang des Krieges, schon am 24. am Donnerstag, hat mein Handy den ganzen Tag geklingelt, weil auch also Telefon vom Tierfreund ist bei mir und wir haben ganz viele Anrufe bekommen, wie kann man jetzt helfen, was kann man tun. Das hat uns sehr gefreut, dass in dieser Kriegszeit Menschen auch über Tiere nachdenken. Genau, und seitdem versuchen wir halt unser Bestes zu machen, um so viel wie möglich Tiere diesen Krieg überleben, ich sag mal so, und das wird dann auch Volontäre und Tierheime vor Ort unterstützen. Genau.
Könnt ihr uns noch ein bisschen genauer erzählen, wie die Situation für Hunde und Katzen aktuell in der Ukraine aufgrund des Krieges ist? Also du hast ja gerade schon gesagt, es werden viele Tiere außerhalb von Tierheimen gefüttert. Sind das dann Straßentiere oder sind das zurückgelassene Haustiere? Und wie genau könnt ihr den Helferinnen vor Ort überhaupt helfen? Also wie sieht die Hilfe von eurem Verein genau aus? Was tut ihr?
Ich könnte diese Frage beantworten. Wir haben halt in der Ukraine sehr viele Straßentiere auch schon vor dem Krieg gehabt. Das ist ein großes Problem in diesem Land. Und jetzt mit dem Krieg sind natürlich sehr viele Straßentiere dazugekommen. Da sind auch Haustiere, die zurückgelassen wurden von den Menschen, die zum einen sie nicht mitnehmen konnten oder die sind geflohen oder ja, also es gibt sehr viele Haustiere, die jetzt inzwischen Straßentiere geworden sind. Und es gibt auch sehr viele zurückgelassene Tiere von Züchtern, die auch fliehen mussten und ihre Tiere in der Ukraine zurückgelassen haben. Also man kann leider die Tiere nicht zählen, die sind nicht gechippt und man hat keine konkreten Zahlen über die Anzahl der Tiere oder Tierheime oder sonstiges. Aber man schätzt so ein, dass es jetzt um die 40% mehr Straßentiere geworden sind als vor dem Krieg. Ja. Also es sind sehr viele Tiere, die auf der Straße leben und die können auch nicht alle in den Tierheimen aufgenommen werden. Es gibt einfach nicht genügend sowohl staatliche als auch private Einrichtungen, wo diese Tiere aufgenommen werden können. Und
jetzt sehen wir alle im Internet, im Fernsehen, überall die Bilder aus der Ukraine, wie es dort aussieht, wie dort die Situation ist. Wie muss man sich denn so das Leben von TierschützerInnen vor Ort vorstellen? Wie geht es den Menschen, die in der Ukraine, aber vielleicht auch in den Grenzgebieten vor Ort helfen? Habt ihr dort Kontakt zu Menschen, die dort vor Ort wirklich sich ja für die Tiere aufopfern?
Das kann ich vielleicht beantworten, weil seit den ersten Tagen war ich auch mit unseren Volontären in Kharkiv in Kontakt. Mhm. Und also am Anfang, die haben so Angst gehabt, die konnten überhaupt nicht verstehen, was los ist. Und in den ersten ein paar Tagen haben wir auch so ein bisschen psychologische Hilfe für denen geleistet, dass wir mit denen einfach geredet haben, dass wir auch gesagt haben, wir vergessen, also wir sind stark dran, also wir arbeiten unser Bestes und wir werden auf jeden Fall versuchen, euch zu helfen. Und das war, also ich habe viele von unseren Helfern in Kharkiv angerufen, viele haben geweint, die waren in totale Panik. Und eine Woche nach dem Kriegsanfang, eine Volontärin stand 8 Stunden lang an Tankstelle, um zu tanken. Und er wollte dann halt tanken und bis zum Lager fahren, um dort Futter für Tiere einzukaufen für ein paar nächsten Wochen, weil man wusste auch nicht, wie lange es dauert noch. Und Lager hatte noch so eine Stunde auf am Tag und man wusste halt nicht, ob er morgen wieder auf haben wird, weil es war auch gefährlich rauszugehen und genau, und das ist eine von unseren Volontären, also sie hat einfach in Facebook geschrieben, glaube ich, an dem 5., ich weiß nicht an welchem Kriegstag, wo Kharkiv sehr stark bombardiert wurde. Kharkiv wurde, weiß ich nicht, 2 Wochen lang Blatt bombardiert, ich sag mal so. Also sie hat einfach geschrieben, ich bitte nicht für mich. Es ist mir mittlerweile egal, was mit mir passiert, aber falls ich das nicht überlebe, bitte jemand kümmert euch um meine Tiere. Also die haben sich nicht mal Sorgen um sich selber gemacht, sondern diese Tiere. Also die psychologische Situation war sehr, sehr schwierig bei denen. Also mittlerweile ist es, Kharkiv ist befreit und mittlerweile ist es besser, aber generell, das war ganz schlimm. Und das Schlimmste war noch, dass nicht viele wohnten da, wo man nicht weit wegfahren muss, um Futter zu kaufen. Manche wohnen abseits von Großstädten und es war auch gefährlich, dann in die Stadt zu fahren, um was zu kaufen. Die konnten einfach nicht raus. Mhm. Und wir konnten auch denen auch nicht helfen, weil also Geld überweisen so würde nichts bringen. Mhm. Das war einfach, wir haben dann auch gefragt, also wenn wir jetzt Geld überweisen, wäre es möglich, dann dass er dann rausgeht, was kauft. Und viele haben gesagt, nein, also das macht es nicht, das macht keinen Sinn jetzt.
Ja.
Die haben dann auch die Fütterung gekürzt, oder? Ne? Also sie haben uns auch gezeigt, also ganz kleine Döschen für einen großen Hund haben sie pro Tag ausgegeben. Wir haben das Futter halt gestreckt, weil sie nicht wussten, wie lange die Situation andauert und wie lange das Futter reicht. Und solange sie keine Vorräte haben, haben sie das Futter portioniert, dass das Tier einfach nicht verhungert, ne? Aber so ein bisschen was zum Essen bekommt.
Haben sowas wie Haferflocken oder sonst was eingekauft, um Futter mit Getreide und irgendwas zu mischen, damit es vom Volumen ein bisschen mehr wird. Ja. Weil die wussten, also man musste das ein bisschen einplanen für die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Wochen, weil man wusste halt nicht, was bringt morgen.
Oh Gott. Und immer diese Ungewissheit stelle ich mir auch zermürbend vor. Also klar, Futter kann man natürlich einteilen. Das ist schon schlimm genug, wenn ein großer Hund da nur eine kleine Portion bekommt. Aber ohne zu wissen, dauert das noch eine Woche, noch zwei Wochen oder vielleicht noch viel, viel länger, stelle ich mir ganz schrecklich vor. Anna, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt am Anfang auch ganz viel psychologische Hilfe geleistet. Könnt ihr denn irgendwie beschreiben, was die Spendenbereitschaft, die Hilfsbereitschaft aus Deutschland, aber auch aus ganz Europa, aus der ganzen Welt für die Menschen vor Ort bedeutet? Also klar, wenn jetzt Futter gespendet wird oder Geld gespendet wird, sind natürlich die Tiere versorgt. Aber was macht das mit den Menschen, die dann diese Hilfe erfahren?
Also das ist, also die weinen. Also das heißt, wenn wir Geld beweisen oder wenn Futter da ankommt, die weinen von Glück. Und das ist einfach gefühlt, dass die nicht allein gelassen sind. Also wie du schon gesagt hast, es geht nicht nur um die Tiere. Es geht einfach darum, dass natürlich die haben selber auch Familien und alles, dass die einfach diese Unsicherheit haben. Also war das jetzt schon? Und die haben auch teilweise Internet gehabt. Die sehen auch in Nachrichten, dass die Welt lebt weiter sozusagen und diese Hilfe, diese Unterstützung hat auf jeden Fall die in dem motiviert, weiterzumachen, weiter zu kämpfen, nicht aufzugeben sozusagen, und das hat einfach den Menschen viel Hoffnung gegeben und gibt immer noch, da bin ich mir sicher. Also die sind einfach weiter motiviert und das ist schon ziemlich viel, finde ich.
Ja. Sie haben auch sie haben auch das Gefühl von Panik verloren, ne? Wenn man weiß, dass es geht ja auch nicht um die Menge von der Hilfe oder Unterstützung, sondern einfach nur um zu wissen, dass es jemand gibt, der sich kümmert, Hilfe zu leisten. Das macht einen großen Unterschied. Und die Leute wurden am Anfang sehr panisch, als sie dann aber erfahren haben, dass Unterstützung von Europa kommt und vor allem von Veto. Wir haben so viel Unterstützung von Veto bekommen. Das ganze Futter wurde ja ukraineweit verteilt und die Leute waren sehr dankbar und sie haben das sehr geschätzt. Also das war eine große moralische Unterstützung für die Volontäre auf jeden Fall. Ja. Oder ist immer noch.
Also. Immer noch, genau. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Hilfsbereitschaft jetzt nicht endet, denn die Hilfe muss weitergehen. Und deswegen gibt es auch nach wie vor die Möglichkeit, auf unserer Website veto-tierschutz.de für Hunde und Katzen aus der Ukraine zu spenden. Also geht gerne mal auf unsere Website und lasst gerne ein paar Euro dort, wenn ihr könnt. Das wäre eine große Hilfe. Anastasia, du hast gerade schon gesagt, das Futter und natürlich auch die Geldspenden werden ja in der Ukraine verteilt. Ihr arbeitet ja auch mit Vereinen und Organisationen im Land zusammen. Kannst du uns so ein bisschen erklären, wie das dann genau abläuft? Also wie das Futter verteilt wird? Ich stelle mir das sehr gefährlich vor und ja auch sehr schlecht planbar. Wie macht ihr das?
Ja, also wir hatten Glück gehabt, dass wir einen Kontakt zur Ukraine bekommen haben, zu einer der größten Tierschutzorganisationen ASO, die sich in Westukraine befindet, in der Stadt Rivne. Und von dort aus werden die ganzen Sachspenden in der Ukraine verteilt. Also wir liefern alles in die Stadt Rivne. Und die verteilen das in der Ukraine. Und die haben ein großes Netzwerk. Das ist ein Verband, der aus 60 Tierschutzorganisationen besteht. Und die haben viele Kontakte, Volontäre, die entweder, also die Situation ändert sich wöchentlich oder täglich. Sie müssen sich auch anpassen. Am Anfang waren Transporte, die in die, also die haben immer Futter und Sachspenden in die Orte geliefert, die in Notlage waren. Na, es waren entweder die Orte nahe Kiew, wo jetzt russische Besatzung war, oder das waren Kriegsgebiete oder waren sonstige Orte, wo einfach die Lage sehr extrem war und die Leute haben die Unterstützung gebraucht. Und in der Summe wurden irgendwie 50 Städte, inzwischen vielleicht auch mehr, also das war vor 2 Wochen, der Stadt, die 50 Städte der Ukraine diese Sachspenden geliefert und die wurden auf verschiedene Wege geliefert. Also es gab entweder Volontäre, die entweder nach Rivne selbst gekommen sind, um auch humanitäre Hilfe für Menschen zu holen, haben aber auch immer wieder nach Hilfe für Tiere gefragt. Sie haben gesagt, wir haben eigentlich schon genug für Menschen, wir brauchen auch für die Tiere Futter oder sonstige, also Medikamente, Sachspenden, alles was gibt, haben sie mitgenommen. Dann wurden dann Transporte so versendet in die Orte. Das war natürlich auch sehr gefährlich teilweise. Also die haben sich auch in Gefahr gebracht. Das ist auf jeden Fall. Und es waren auch Fälle, wo die Wagen unter Beschuss geraten sind. Also die Leute wurden auch in Gefahr gebracht. Also inzwischen überlegen sie sich auch, Sachspenden per Post zu versenden. Also das funktioniert in der Ukraine inzwischen auch. Also man könnte das auch per Post versenden und das wäre auch eine Option, weil zurzeit ist auch die Situation mit dem Sprit sehr schwierig. Also der Sprit ist sehr begrenzt. Man gibt pro Auto irgendwie 20 Liter maximal. Die Preise sind sehr hoch. Die Russen haben sehr viele Tankstellen oder Stationen für Spritverkauf zerstört. Und man hat entweder den Sprit aus der Europa oder ganzen wenigen Standorten in der Ukraine. Deswegen sind die Preise sind sehr hoch und sehr, ja, es ist schwierig, überhaupt Transporte zu bekommen und die dann auch zu bezahlen, weil es dann am Ende auch sehr viel Geld kostet.
Mhm. Puh, klingt kompliziert, aber ich sehe schon, du hast oder ihr habt irgendwie den Durchblick und könnt mit guten Kontakten da einiges auf die Beine stellen, was wir uns vielleicht so gar nicht vorstellen können. Also ich finde es ganz, ganz großartig, was euer Netzwerk da im Land auch hergibt, ne? Also wie das dann doch am Ende gut funktioniert. Wir werden häufiger mal gefragt, oder ich werde das auch so im privaten Umfeld häufiger gefragt, werden Hunde und Katzen auch evakuiert aus der Ukraine? Ich weiß, ja, das kann gemacht werden, das ist aber auch nicht so einfach. Könnt ihr dazu was erzählen? Also warum ist es nicht so einfach, die Tiere über die Grenze zu bringen und in Sicherheit zu bringen?
Wir evakuieren auch die Tiere aus der Ukraine, aber auch immer in der Kooperation mit offiziellen deutschen Organisationen, weil wir als Verein eigentlich keine Genehmigung haben oder auch Erlaubnis für Tiervermittlung. Deswegen müssen wir uns Hilfe holen und wir arbeiten zum größten Teil mit PETA. Die PETA unterstützt uns sehr und wir haben viele Tiere aus Ostukraine, vor allem aus Kharkiv, evakuiert, entweder nach Ungarn oder Polen. Und das ist auch nicht so einfach natürlich, weil es man darf sowieso pro Person nur 5 Tiere mitnehmen. Die Grenze haben ein bisschen die Situation gelockert jetzt mit dem Krieg. Sie haben gesagt, okay, man braucht jetzt keine Impfungen oder keine Dokumente. Das war ganz am Anfang so. Jetzt verschärft sich die Situation und die polnische Grenze zum Beispiel, die machen alles dicht. Die haben genug Tiere im Land. Die wollen nicht mehr ungeschützte, also ungeimpfte Tiere haben. Und deswegen hat die PETA auch jetzt von der polnischen Grenze in die ungarische Grenze ausgewichen und versuchen jetzt da die Tiere nach Europa zu evakuieren.
Mhm. Und da möchte ich ein bisschen ergänzen über dieses Erlaubnis, was Anastasia erwähnt hat. Also wir als Verein eigentlich, wir bereiteten uns vor, um dieses Erlaubnis zu bekommen. Also da muss man eine Prüfung machen, also da muss man ein paar Schritte machen, ich sag mal so. Und wir waren tatsächlich schon im Kontakt mit dem Veterinäramt München und wir haben Informationen gesammelt, was man alles dafür braucht. Aber da kam der Krieg und um das möglich zu machen, muss man auch Pflegestelle haben und so weiter. Und wir sind als Verein alle an verschiedenen Orten, also wir haben kein offizielles Tierheim in Deutschland, wo wir Tiere unterbringen können. Und da Ukraine kein EU-Land ist, also sind dann die Bedingungen, wie man mit Tieren einreist nach Deutschland, ein bisschen schärfer und deutlich schärfer als zum Beispiel, wenn man mit einem Tier aus Spanien kommt. Also da gilt Quarantäne und so weiter. Also, und das ist nicht so einfach umzusetzen, ich sag mal so. Deswegen haben wir also jetzt während Kriegszeit unser Ziel gesetzt, dass wir dann, wie gesagt, möglich vielen Tieren in der Ukraine helfen, anstatt 5 oder 10 Tiere einfach zu evakuieren, weil also das wäre viel zu eine große Aufwand jetzt. Man müsste bei jedem Tierheim fragen, in Deutschland können sie jetzt Tiere dann aufnehmen, aber die Tierheime in Deutschland sind auch überfüllt.
Ja, klar. Gut, also es müssen sehr, 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 sehr viele Tiere in der Ukraine selbst versorgt werden. Ich denke, wir können uns so alle ungefähr vorstellen, in welchem Zustand die Tiere sind. Teilweise sind sie verletzt, auf jeden Fall haben sie viele schlimme Dinge erlebt. Ihr steht ja in Kontakt zu den Volontären und Volontärinnen vor Ort. Gibt es irgendwie eine Geschichte eines Tieres, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist, die euch vielleicht besonders bewegt habt und die ihr mit uns teilen könnt?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an die Geschichte von dem Tierheim in Gastomel. Das ist die Stadt nahe Kiew. Diese Stadt war am Anfang des Krieges einen Monat lang oder ein bisschen länger von der russischen Besatzung besetzt. Und dieses Tierheim hat die Frau Asia Wilgelmovna gegründet. Die ist inzwischen auch 86 Jahre alt und die war eigentlich gar nicht aktiv in diesem Tierheim jetzt in letzter Zeit, weil sie auch alt ist. Und als sie erfahren hat, dass der Krieg angefangen hat, die hat alle ihre Sachen, nur so notwendige Sachen gepackt und ist nicht dann aus Kiew geflogen, sondern ist von Kiew ins Tierheim gefahren und sie wusste, dass sie jetzt da vor Ort sein muss, weil die Tiere keine Hilfe haben werden. Die hat zwar ihre Mitarbeiter vor Ort, aber sind ganz wenige geblieben und die musste dann in die gegengesetzte Richtung. Na, viele sind aus der Stadt geflogen, die ist in die Stadt gefahren, hat versucht, überhaupt dahin zu kommen. Da ist ja gar nichts gefahren und die hat dann mit Fußweg und sonstiges den letzten Bus nochmal geschafft Und die Frau, also das ist echt verrückt. Also die hatte auch einen Schlaganfall. Die ist 86 Jahre alt und die hat den ganzen Monat diese Tiere betreut in dem Tierheim, hat sogar Nachbartierheime betreut, weil da sind die Volontäre, die da vor Ort waren, sind geflohen und sie hat die Tiere dann auch vom Brand gerettet. Und sie sagt, das ist einfach, ja, das liegt daran, dass man einfach Mut und Bewusstsein für die Verantwortung haben muss, ne? Dass man so viele Tiere, sie hatten, glaube ich, um die 300, ich weiß nicht wie viel, also das ist eine große Anzahl an Tieren, die da im Tierheim waren, ist einfach eine Verantwortung für diese Tiere und das war ihr bewusst und die, die hat alle Risiken in Kauf genommen und ist dann, ja, in dem hohen Alter ins Tierheim gefahren, um die Tiere zu retten.
Wow. ja, also ich habe so eine Geschichte noch vor dem Krieg, also dass die Geschichte zeigt einfach, was ist es eigentlich, ein Volontär zu sein und Tiere aufzunehmen, mit Tieren zu leben. Und es gab eine Katze, Fantik hieß die Katze, und das war ein kleines Kätzchen, als sie aufgefunden wurde, also ziemlich verletzt, war gelähmt, also konnte nicht laufen. Und eine unserer Volontärinnen hat die Katze gerettet. Die Katze war ziemlich krank, aber hat überlebt, also hat viele Medikamente, also war in Behandlung bei dem Arzt. Da haben wir auch eine Pate aus Österreich für die Katze gehabt, die immer wieder für die Katze gespendet hat. Und Katze hat ein sehr schönes Leben gehabt, aber die Gesundheit war so schlecht, dass sie dann nicht mehr halt wegen Medikamente weiter konnte. Also Körper konnte es nicht mehr, Körper konnte nicht mehr auf diese Medikamente reagieren. Und in einer Nacht ist diese Katze verstorben. Ich habe am nächsten Tag mit Volontären gesprochen, bei der diese Katze war. Sie weinte, als ob, ich weiß es nicht, als ob ihr Kind verstorben ist. Das ist schrecklich. Und danach, noch einen Monat danach, habe ich mit ihr nochmal telefoniert. 3 Wochen lang, nachdem die Katze gestorben ist, war diese Volontärin jede Nacht um 3 Uhr nachts wach, weil normalerweise müsste sie jede Nacht eine Spritze machen für die Katze. Okay. Und das war immer noch, sie war immer 3 Uhr wach und hat geweint. Das war, ich weiß nicht, also diese Geschichte. Und man zeigt einfach, was so alles diese Menschen erleben, also wenn die jetzt präsentieren sind. Und ja, das ja. ist.
Also es gibt sehr viele Geschichten, ne, die jetzt während des Krieges jetzt auch in die Öffentlichkeit auch gelangen sind. Ne. Es gab eine Frau, die mit einem Koffer und mit ihrer Katze am Bahnsteig stand und die dürfte irgendwie, weil der Zug überfüllt war, konnte sie entweder die Katze, also den
Transportbox
mitnehmen oder den Koffer. Und sie hat ihren Koffer auf der Bahnsteig gelassen und hat die Katze mitgenommen. Und dann in die Grenze gefahren, ohne gar nichts, einfach nur mit der Katze. Also ich muss sagen, jetzt was meine persönliche Meinung angeht, ich finde, dass die Ukraine durch den Krieg sehr, also die Bevölkerung ist sehr zusammengeschweißt durch die ganze Situation und die Hilfsbereitschaft von den Menschen ist sehr, sehr hoch. Und viele Menschen sind zu Volontären geworden, die früher vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel Videoproduzenten waren oder Sänger oder sonst jemand. Na, und jetzt retten sie Tiere in den verbombten Städten. Das finde ich ist echt ganz, ganz schön, dass die Meinung der Menschen sich, was die Tiere angeht, geändert hat. Ne? Also auch die Einstellung von der Rettungskräfte, ja, Feuermänner oder sowas, die retten jetzt auch kleine Tiere, Katzen oder sonst jemand von hochstockigem Haus. Jedes Leben zählt, ja, inzwischen in der Ukraine. Die versuchen alles zu machen, was geht, auch für die Tiere. Das finde ich sehr, sehr schön, dass sich das jetzt ein bisschen gedreht hat und dass nicht nur das Leben von Menschen zählt, sondern auch von den Tieren.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es schon vor dem Krieg viele Straßentiere in der Ukraine gab. Und wenn ich deine Ausführung jetzt so höre, dann lese ich da auch so ein bisschen raus, dass auch die Einstellung vieler Menschen zu Straßen oder auch Haustieren jetzt nicht vergleichbar ist mit der, die wir hier in Deutschland haben. Wie sieht es denn so generell mit Tierschutz in der Ukraine aus? Gibt es ein Tierschutzgesetz und setzt ihr als Verein euch auch politisch ein?
Das wollen wir jetzt angehen, das Thema. Wir müssen uns neu aufstellen, auch als Verein. Jetzt mit dem Krieg hat sich einiges verändert und in der Ukraine tatsächlich vor einem Jahr ist ein neues Gesetz verabschiedet wurde für also gegen Tiermisshandlung und Tötung. Das ist verboten in der Ukraine. Seit 2021 ist auch mit Gefängnisstrafe verbunden. Und also die ganze Situation in der Ukraine hat sich verändert. Also die Sterilisation ist gestiegen, ja, vor allem in Westukraine. Die Menschen, vor allem junge Leute, schätzen jetzt auch Tiere viel mehr als vor 10, 15 Jahren. Also es ist auch jetzt kommt gut vor, wenn die Tiere aus Tierheimen genommen werden, ne? Dass nicht nur von Züchtern die Tiere adoptiert werden, sondern auch von Tierheimen. Oder es werden irgendwie Häuschen für Katzen gebaut in Mehrfamilienhäusern. Und also die Einstellung hat sich auf jeden Fall verändert, was in der Bevölkerung angeht. Und die Ukraine hat auch sehr viele Ziele jetzt, was die Zukunft angeht. Ich glaube, dieser Krieg ist auch ein Wendepunkt, wo die Ukraine vielleicht auch in die Richtung EU gehen wird und viele Perspektiven hat zu Veränderungen. Sie wollen zum Beispiel eine Kontrolle über Züchtung haben. Das ist in der Ukraine zurzeit nicht gegeben. Jeder Mensch kann Tiere züchten. Es gibt auch keine begrenzte Anzahl, um Tiere zu züchten. Das gibt auch diesen Überschuss, dass man einfach zu viele Straßentiere hat und zusätzlich noch viel Züchtung, der jeder machen kann, gibt einfach ja zu viele Tiere dann am Ende. Und das muss man kontrollieren. Die wollen auch zum Beispiel ein Verbot für wilde Tiere zu Hause einführen. Ne? Das ist auch gang und gäbe, dass man wilde Tiere zu Hause hat. Das wollen sie auch verbieten. Die wollen, was auch ganz wichtig ist, was auch jetzt während des Krieges sehr extrem und wichtig geworden ist, ist die Tierregistrierung. Also in der Ukraine werden die Tiere nicht gechippt und registriert und dadurch sind auch viele Tiere jetzt über die Grenze nach Europa gekommen. Viele Tiere auch, die vielleicht nicht unbedingt nach Europa gehen müssten. Es gibt Leute, die damit Geld verdienen, die verkaufen einfach gezüchtete Tiere und die kann man dann auch nicht mehr nachvollziehen, wo sie gelangt sind. Ja, man hat ja keine Registrierung, keine Chips. Das wollen sie jetzt auch angehen. Da wollen wir uns auch da beteiligen und auch die Erfahrungen aus Deutschland mitbringen und das Ganze dann in die Ukraine tragen. Genau, und ansonsten wollen sie jetzt auch viel Informationsarbeit betreiben für die Leute, dass sie informiert sind, wie man mit den Tieren umgeht, na, dass man in die Schulen geht, auf die junge Leute zugeht und die informiert, dass die Tiere kein Gegenstand sind, sondern das sind Lebewesen, die gerecht gehandelt werden müssen. Genau, und ja, und bei uns bedeutet das auch, dass wir uns jetzt als Verein komplett neu aufstellen können. Und durch diesen Kontakt von dieser Organisation ASO haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht viele Dinge auf globale Ebene zu ändern, weil diese Organisation ist auch im ukrainischen Parlament tätig. Die haben auch dieses Gesetz verabschiedet für Tiertötung oder gegen Tiertötung und die wollen jetzt viele Themen angehen und wir würden sie gerne auch unterstützen. Wir wollen zum Beispiel auch ein Projekt jetzt ins Leben rufen mit der mobile Tierklinik. Wir wollen ein Fahrzeug für die Ukraine zur Verfügung stellen, dass man die Tiere zum Beispiel kastrieren kann. Das ist das größte Problem zurzeit eigentlich in der Ukraine, weil momentan hat man 6 Millionen Tiere auf der Straße oder ich weiß nicht, also sehr viele. In 6 Monaten werden das vierfach, fünffach, zehnfach mehr Tiere geben. Wenn man die Kastrationskampagne nicht durchführen wird, wird sich die Situation sehr stark verschlechtern. Und dann müssen wir auch dann mehr Futter liefern und mehr Tiere versorgen.
Ja, ich wollte mich auf jeden Fall noch bei Veto im Namen von allen ukrainischen Fellnasen bedanken, weil das ist eine großartige Hilfe und ich glaube, er sieht auch immer wieder Videos, Fotos im Facebook, also wie diese Hilfe dann geliefert wird in verschiedene Städte, wie Menschen sich über diese Hilfe freuen und das ist, wie wir schon erwähnt haben, das ist nicht nur Hilfe für Tiere, sondern ganz viele haben auch jetzt Jobs verloren in der Ukraine. Das heißt, ganz viele Familien haben mittlerweile überhaupt fast kein Geld. Und früher haben auch Leute in der Ukraine was für Tiere gespendet. Jetzt aber wird das wohl gar nicht möglich sein, weil Wirtschaft steht jetzt, soll ich sagen, auf der Pause. Also das ist und viele haben kein Gehalt mehr und viele haben weiterhin viele Tiere und das ist einfach ja, je länger dieser Krieg dauert, desto größer wird dieser Bedarf. Also ganz viele Tierheime sind auch zerstört im Krieg, also die muss man jetzt auch wieder ausbauen. Mhm. In vielen Tierheimen sind jetzt deutlich mehr Tiere als noch vor dem Krieg. Also das ja. Aber was auf jeden Fall uns motiviert und große Hoffnung macht, wie Anastasia schon erwähnt hat, also diese große Hilfsbereitschaft in der Ukraine, also wie man einander hilft.
Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die Einladung und für dieses Interview. Und ich kann vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Also die Spenden, die gehen deutlich zurück. Ja? Die Hilfsbereitschaft in Deutschland geht zurück leider. Und es ist schade, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir versuchen, gemeinsam Beitrag für die Ukraine zu leisten. Weil je länger der Krieg dauert, desto größer ist auch der Bedarf an die Unterstützung, ne? Desto mehr ist Zerstörung, desto mehr Straßentiere. Und wir versuchen als Verein jetzt uns ein bisschen neu aufzustellen und vielleicht auch nicht immer die Symptome zu behandeln, ne? Sondern auch auf globale Ebene zu schauen, zu gucken, wie man systematisch was verändern kann, dass man dem ganzen Tierschutz ja, hilft in der ganzen Ukraine, dass man sie vielleicht in die richtige Richtung lenkt und versucht auch große Dinge auf globaler Ebene zu verändern. Und da ist natürlich die Unterstützung aus Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Ja, ohne unsere Spender und ohne Unterstützung von anderen Vereinen würden wir das gar nicht leisten können. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir den Kontakt zu Veto haben, dass Veto ganz toll die Tiere in der Ukraine jetzt unterstützt und viel Hoffnung gibt und viel, viel Liebe und ja, Sicherheit.
Viel Hoffnung, viel Liebe, viel Sicherheit. Also schöner kann man eine Podcast-Episode nicht abschließen. Herzlichen Dank. Aber wo ihr zwei euch so nett bedankt habt, möchte ich mich natürlich im Namen des ganzen Veto-Teams auch bei euch bedanken, bei eurem ganzen Verein und bei allen Volontärinnen und Volontären, die mithelfen, dass es den Tieren aus der Ukraine so gut wie möglich geht. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für euren Einsatz, wünsche euch alles Gute und wir bleiben natürlich in Kontakt und werden eure Arbeit weiter verfolgen. Und wir sind ja sehr stolz und dankbar, dass wir ein Teil eurer Hilfe sein dürfen. Und herzlichen Dank dafür vom ganzen Veto-Team an euch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag und danke für eure Zeit. Das war ein sehr schönes Interview. Dankeschön.
Vielen Dank.